Der Predigttext ist Psalm 22, die Verse 1 bis 32, der ganze Psalm 22. Und das ist Gottes Wort. Dem Chorleiter nach Hirschkuh der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettestest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere vom Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannter Ton, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn. Und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er: Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für ewig. Es werden daran denken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren, und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, eine Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dieses Wort uns aufschließt, dass du uns verstehen lässt, was es uns sagt, dass du hilfst, dass es dazu dient, unser Leben, unsere Herzen zu verändern, dir näher zu bringen. Hab Dank, Herr, dass du uns dieses Wort gibst. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wie gut, dass es solche Psalmen gibt, wie diesen 22. Psalmen, durch die uns gezeigt wird, dass es nicht an einem schlechten Lebenswandel oder an einem ungenügenden Glauben liegen muss, wenn wir in Not geraten. Psalmen, die uns zeigen, dass es nicht falsch ist, laut zu klagen und die Warum-Frage zu stellen. Durch solche Psalmen gibt uns der Herr Worte, unsere Not auszudrücken. Und mehr noch, diese Psalmen, sie führen uns am Ende zum Lob Gottes, aus der Klage zum Lob Gottes. Und sie, diese Psalmen, besonders dieser 22. Psalm, zeigen uns, dass das Leid der Glaubenden eben nicht sinnlos ist und dass es ein Ziel und ein Ende hat. Aber dieser Psalm gibt uns etwas darüber hinaus. Nicht nur dieser, sondern alle Psalmen, aber vielleicht dieser Psalm noch etwas sichtbarer, noch etwas stärker. Er ist ein Edelstein unter den Psalmen, weil er uns Einblick gibt in das Herz und in die Gedanken unseres Erlösers. Wenn er betet, während er sich in der größten Tiefe menschlicher Not befindet, eine Not, die größer ist als die Not, die jemals jemand erfahren hat, als vollkommen Unschuldiger, grausam hingerichtet und von Gott, seinem liebenden Vater, verlassen und verstoßen. Der Psalm zeigt uns aber nicht nur den Aufschrei des Christus in seiner Not am Kreuz, sondern er zeigt uns auch den wunderbaren Sieg, den er durch seinen Tod errungen hat. Wir sahen am letzten Sonntag, als wir nachdachten über Psalm 21, und haben wir gesehen, dass die Psalmen 20 und 21 davon handeln, dass der König sich auf einen bevorstehenden Kampf vorbereitet. Hier sehen wir nun im Psalm 22, wie der König Christus auf ganz wundersame Weise den Kampf kämpft und wie es ihm auf so ganz unerwartete Weise gelingt, diesen Erzfeind unserer Seelen zu besiegen und das Ende unseres Elendes, unseres wirklichen, eigentlichen Elendes herbeizuführen. David schrieb den Psalm 22, wie es am Anfang geschrieben ist, für den Chorleiter, und er ordnet sogar die Melodie dazu an. Das heißt, dass dieser Psalm in der Gemeinde, im Gottesdienst gesungen werden soll. Er gibt den Gläubigen im Auftrag Gottes die Möglichkeit, über die schlimmste Erfahrung zu klagen, die einem Menschen widerfahren kann. Der Psalm sagt eigentlich nichts über die äußeren Umstände, in der sich der Beter befindet. Die äußeren Umstände, die die Not herbeiführen, die innere Not. Ja, der Psalm beschreibt mehr diese innere Not, die den Beter überkommt, während er sein Leid ertragen muss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese große Not, die der Beter erfährt, ist, dass er nicht versteht, warum Gott schweigt, ihm nicht antwortet. Der Gott, auf den ich von Kindheit an vertraue, schweigt. Er unternimmt scheinbar nichts, um mich zu erlösen. Ich vertraue, ich warte, ich schreie zu ihm, aber er antwortet nicht. Und das verstehe ich nicht. Es lässt mir meinen Gott als völlig fern erscheinen, ja, als einen Fremden sogar. Sicher hast du solche Gedanken und Gefühle auch schon erlebt selber. Die Diagnose einer Krankheit, die nicht heilbar ist, der Tod eines geliebten Menschen, Freunde, die sich plötzlich gegen dich richten, was du nicht verstehst, oder sich von dir abwenden, Menschen, die sich ohne Grund eigentlich gegen dich richten, dich beschuldigen ohne einen Grund, vielleicht der unerwartete Verlust einer Arbeitsstelle oder mehrere dieser Dinge zusammen sogar. Deine große Not ist aber nicht nur das, was dir passiert, geschehen ist oder was dir vielleicht angetan wurde, sondern die große Not ist, dass du nicht verstehst, warum das geschehen musste, warum dein Gott dir nicht hilft. Und du betest und betest und versuchst deinen Glauben irgendwie anzuwenden und zu vertrauen, aber nichts geschieht, nichts verändert sich. Das kann einen Gläubigen zur Verzweiflung treiben, wenn man so vor allem über lange Zeit keine Antwort bekommt oder es so aussieht, als würde Gott nicht antworten. Er schweigt einfach. Wir glauben, dass wir beinahe alles ertragen könnten, wenn wir nur wüssten, dass Gott uns darin trägt, dass es sein Weg ist. Oder wenn wir wenigstens einen kleinen Hauch einer Ermutigung bekämen. Vielleicht dadurch, dass er uns sagt, wozu das alles gut ist. Aber wenn wir gar nichts hören als die Stille, das Schweigen Gottes, mein Gott, warum? Denk an die schlimmste dieser Situationen, die du erlebt hast. Und dann siehst du nicht einmal einen Bruchteil des Leidens, das unser Herr in seinem Todeskampf am Kreuz erlitt. Alle unsere Nöte, unsere ganze Sündennot und Last, jedes unserer Leiden, jede unserer Fragen lag auf dem Herrn in dieser Not am Kreuz. Unsere persönlichen Nöte als Gläubige sind nicht unendlich. Unser Empfinden, wir seien von Gott verlassen oder er antworte uns nicht mehr, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber unser Herr Jesus Christus, der Mann der Schmerzen, hat die Gottverlassenheit tatsächlich ertragen. Er wurde tatsächlich von seinem Vater verlassen und verstoßen. Wir sehen es daran, dass Gott ihn hingegeben hatte in die Hand der Übeltäter. Er hat ihn nicht gerettet, er hat ihn nicht vom Kreuz heruntergeholt. Die Spötter sagten, sie lachten über ihn und sagten, wenn Gott ihn wirklich liebt, wenn ihm wirklich etwas an ihm liegt, dann soll er es jetzt zeigen und ihn befreien. Aber er tat es nicht. Er ließ ihn da hängen. Er ließ ihn sterben. Er stieß ihn in die Hölle hinab. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, sagt der Prophet Jesaja. Der Vater hat sich von seinem Sohn abgewandt. Jesus, der den Menschen allezeit sagen konnte, was in Gottes Gedanken ist und was der Wille des Vaters ist. In diesem Moment versteht er es nicht mehr. Und das ist deshalb, weil die Verbindung mit dem Vater tatsächlich abgebrochen war. Er, der zuvor betete und sagte, Vater, ich weiß, dass du mich allezeit erhörst, sagt jetzt, mein Gott, ich rufe bei Tag, und du antwortest nicht, und bei Nacht, und mir wird keine Ruhe, Vers 3. Das ist die große Not, die unser Erlöser für uns ertrug. Es sind nicht die leiblichen Schmerzen, so unerträglich groß sie auch sind, bei dieser Art zu sterben, Nicht die leiblichen Schmerzen sind es, die ihm vor allem Not bereiten. Es ist die seelische Not, dass Gott ihm tatsächlich nicht mehr antwortet, dass er ihn verlassen hat und ihn verstößt. Und darum findet unser Herr keine Erklärung mehr und schreit in dieser Not: Warum? Der Sohn Gottes, der Allwissende, versteht nichts mehr. Vers 4: Du bist doch heilig. Wie kannst du mich so behandeln? Oder Vers 5: Auf dich vertrauten unsere Väter und du rettetest sie. Warum sie, die doch Sünder waren, und mich, der nie gesündigt hat, rettest du nicht? Das versteht er nicht, weil die Verbindung abgebrochen ist. Dazu kommt der Spott der Ungläubigen, sie, denen er nichts als Liebe entgegenbrachte, sie wenden sich gegen ihn und lachen über ihn. Und dann die Angst, schon bevor er gefangen genommen wurde, da im Garten Gethsemane, als er mit Petrus, Johannes und Jakobus da war, da sagte er zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden: Ich habe große Angst vor dem, was auf mich zukommt, was mir bevorsteht. Er, der zuvor wusste, in der Welt habt ihr Angst und Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt erleidet er so große Angst vor den Mächten der Finsternis, die er in diesem Gebet in Bildern als gefährliche Tiere beschreibt. Vers 13: Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Und diesen Löwen, den kennen wir. Wir kennen ihn als Bild für den Fürsten der Finsternis, von dem der Apostel Paulus schreibt: Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Ihn, den Sohn Gottes, verschlingt er jetzt. Der Herr, der in der Kraft des Geistes seinen Dienst auf der Erde ausführte, er sagt jetzt in Vers 15 und 16: Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Dadurch, dass der Vater sich von ihm abgewandt hat, ist alles von ihm genommen. Wissen, vollkommene Erkenntnis Gottes, Mut, Zuversicht, Kraft. An deren Stelle ist Unverständnis, Angst und Kraftlosigkeit getreten. Was würden wir tun in einer solchen Lage? Würden wir endgültig aufgeben? Würden wir sagen: Was bringt es noch? Gott hat mich verlassen, also werfe ich ebenso das Handtuch. Der Gott, auf den ich vertraute, er hat mich enttäuscht. Ich habe seinem Versprechen geglaubt, habe mein Leben auf ihn ausgerichtet. Er hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Er kümmert sich nicht um mich, wenn es wirklich schlimm kommt. Ich bin fertig mit ihm. Menschen tun das oder nicht. Sie sagen das. Gott hat mich enttäuscht. Er hat mich sitzen gelassen. Er hat mir nicht geholfen in der Not. Jetzt will ich auch nichts mehr von ihm wissen. Wenn jemals ein Mensch einen Grund gehabt hätte, so zu reagieren, dann der Herr Jesus. Weil er wirklich von Gott verlassen war. Aber er tat nichts dergleichen. Sein Gebet ist trotz der Ausrufe der beinahen Verzweiflung, ist es immer noch ein Gebet des Vertrauens. Des Vertrauens auf seinen Vater im Himmel. Sein Gebet beginnt ja so: Mein Gott, mein Gott. Es ist sein Gott, den er anruft. Immer noch. Immer wieder dringt in diesem notvollen Ausrufen dringt ein Ausdruck der Hoffnung und des Vertrauens durch. Zum Beispiel im Vers 11. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß, Herr, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Das ganze Gebet ist ein eindringliches Bitten. In Vers 3, mein Gott, ich rufe bei Tag und bei Nacht. Vers 12, sei nicht fern von mir. Vers 20 bis 22, du aber Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe, errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Immer und immer wieder lässt er nicht davon ab, trotz allem den Vater um Hilfe anzurufen. Ist das nicht gerade oft das Problem, dass wir nicht aus unserer Verzweiflung, aus unserem Empfinden, dass Gott uns verlassen hat, vielleicht, dass wir da nicht herauskommen, weil wir uns so davon lähmen lassen, dass wir nicht mehr beten, dass wir beginnen, uns um uns selbst zu drehen, um unseren eigenen Schmerz zu kreisen und das zu beklagen, ohne dass wir unsere Klage eigentlich an die richtige Adresse richten, an unseren Gott. Er hat uns ja versprochen, rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, Vers 15 oder Matthäus 7, Vers 8 und folgende. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, er ihm einen Stein geben würde? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm dann eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr ja böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr euer Vater im Himmel wird Gutes geben denen, die ihn bitten. Und der Apostel Paulus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer aber im Glauben bittet, der wird auch erhalten. Das hat der Herr getan in seiner tiefsten Agonie, in einer Situation, in der jeder von uns die Hoffnung aufgegeben hätte. Er ist dran geblieben im Schreien zum Vater, hat auf den Vater vertraut und hat zu ihm gebetet. Und dann nach der letzten seiner Bitten. Man könnte das fast übersehen, wenn man den Psalm nicht ganz sorgfältig liest. Nach der letzten Bitte steht der kürzeste Satz im ganzen Psalm und das ist im Hebräischen eigentlich nur ein einziges Wort. Du hast mich erhört. Es ist ein Wort, das alles verändert. Der Verlauf des Psalms nimmt von diesem Punkt an eine abrupte Wendung. Aus der tiefsten Not des Beters ein Übergang in höchsten Jubel. Es ist fast nicht zu glauben. Eine Klage, alle Verzweiflung ist wie weggewischt. Die Ausdauer des Beters hat Frucht gebracht. Das anhaltende Schreien zu Gott wird belohnt. Wir sehen an dieser Stelle noch nicht, welche äußerliche Veränderung es gebracht hat. Die Veränderung ist innerlich, im Bewusstsein des Beters. Wir sehen eine ähnliche Wirkung in anderen Psalmen, ganz besonders im Psalm 42. Psalm 42 ist ein Beispiel, wo der Beter durch sein eindringliches und vertrauensvolles Beten eine Veränderung seines Bewusstseins erfährt. Mitten in den verzweifelten Rufen, da scheint ihm plötzlich etwas klar zu werden. Und er spricht dann so mit sich selber, zuerst: wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen: wo ist dein Gott? Und dann sagt er: was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Wie war es beim Herrn am Kreuz? Erst noch äußerste Kraftlosigkeit und Angst, verzweifeltes Schreien in der Not, dann plötzlich: du hast mich erhört. Wir können es nicht erklären, wie das geschah. Wir sehen nicht in die Gedanken und das Herz unseres Herrn hinein. Aber er wusste, dass der Vater ihm das gegeben hat, worum er ihn bat. Es ist das, worum er ihn schon gebeten hatte, bevor er Mensch wurde, bevor er in unsere Welt kam, um für uns zu leben, uns sein Heil zu verkünden, um für uns zu leiden und zu sterben. Es ist das, worum er den Vater auch im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme wieder gebeten hatte. Es ist die Frucht seines Leidens. Es ist die Antwort auf diese brennende Frage: warum erlaubt es Gott, der Vater, dass sein sündloser Sohn leiden muss? Warum erlaubt Gott das Leiden seines geliebten Sohnes, der ohne Sünde ist? Und wenn wir uns die Frage stellen für unser Leben, oder wie ist das in unserer Welt, warum lässt Gott Menschen leiden, die doch nichts Schlimmes getan haben? Diese Frage führt eigentlich zurück dahin, wo wir fragen: warum erlaubt Gott, der Vater, Gott der Liebe, seinem Sohn zu leiden, der ohne Sünde ist? Die Antwort ist, dass der Sohn Gottes durch sein Leiden einen unfassbar großen Sieg errungen hat und dass er einen unschätzbaren Reichtum hervorbrachte durch sein Leiden. Dieses Leiden ist ein Mittel, ein wirksames Mittel dafür. Mit anderen Worten, das Leiden des Herrn Jesus ist wirksam. Es hat etwas bewirkt. Das Leiden des Herrn Jesus ist nicht einfach etwas, das ihm passiert, sondern der dreieinige Gott hat das Leiden des Sohnes mit der festen Absicht geplant, um dadurch ein Ziel zu erreichen. Wir haben das gelesen auch im Jesaja-Buch, dass das Leiden für den Sohn Gottes geplant war, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Christus trat bewusst sein Leiden an. Er ließ sich doch nichts davon abhalten und erreichte damit genau das, was er vor Grundlegung der Welt mit dem Vater beschlossen hatte. Wir haben das bereits gelesen, ja, in Jesaja 53. Wir haben über diese Wirksamkeit seines Leidens gelesen in den Versen 10 bis 12 von Jesaja 53. Wenn er sein Leiden als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ist ganz gezielt geplant und durchgeführt. Es wird durch seine Hand gelingen, was dem Herrn gefällt. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit den Gewaltigen wird er Beute teilen. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Daran ist gar nichts Unsicheres, oder nicht? Nicht nur Jesaja, sondern eben auch David in diesem 22. Psalm hat das vorausgesehen, was der Herr durch sein Leiden bewirken wird, hervorbringen wird. Wenn wir den Abschnitt ab Vers 27 noch einmal lesen, dann sehen wir, wie ähnlich sich diese beiden Prophezeiungen sind in Jesaja 53 und hier im Psalm 22. Und wie exakt sie auch vorschatten, was dann im Neuen Testament als erfüllt erscheint. Ab Vers 27 lesen wir, die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es wird daran gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Und man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Da klingt so vieles an, was wir im Neuen Testament in den Evangelien und in den Briefen immer wieder zitiert lesen können. Alle diese Segnungen, die der Herr durch sein Leiden hervorbringt, weil der Herr an unserer Stelle gelitten hat. Den Fluch, der wegen unserer Sünde auf uns lag, hat er auf sich genommen. Und darum haben wir Zugang zu dem Guten, das er bewirkte. Wir werden essen und satt werden, heißt es hier. Weil Christus unsere geistliche Nahrung ist, werden wir nicht mehr hungern und dürsten. Das heißt, mit Bedürfnissen und Begierden leben, die nicht gestillt werden, sondern wir werden mit dem Manna, mit dem fließenden Wasser des Lebens gespeist. Während die Satten, diejenigen, die meinten, sie bräuchten nichts von ihm, die werden fallen. Unser Herz wird ewig leben, heißt es. Das heißt, unsere erneuerten Herzen werden befähigt, in Ewigkeit seine Gemeinschaft zu genießen. Sein Leiden bewirkt eine Umkehr von Menschen aus allen Völkern. Er hat den natürlichen Widerstand derer gebrochen, die er am Kreuz für Gott erkauft hat. Er hat sich ein Volk erkauft am Kreuz durch sein Leiden. Und die werden umkehren. Jesaja 53 und Psalm 22 zusammen sagen auch, dass er Nachkommen sehen wird. Nachkommen werden ihm dienen. Das heißt, dass wir, wenn wir in Christus sind, seine Nachkommen sind. Wir werden ihm nachfolgen. In diesem Leben werden wir ihm schon ähnlich gemacht werden. Und in der Ewigkeit werden wir seine ganze Herrlichkeit teilen. Und diese Nachkommen, die ihm dienen, die tragen die Botschaft auch, die Botschaft seiner Gerechtigkeit in die ganze Welt hinaus. Sie verkünden diese Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Das heißt, dass durch eben diese Verkündigung des Evangeliums ein Volk entstehen wird. Das Volk, das schon erwählt ist vor Grundlegung der Welt, das wird dann geboren durch die Verkündigung des Wortes Gottes, des Evangeliums. Wie es auch der Apostel Paulus an Titus schreibt, Titus 2, 14, der über den Herrn, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Am Ende dieser Aufzählung all dieser Güter oder dieses Segens, der kommen wird aus dem Leiden Christi, da heißt es einfach, denn er hat es getan. Bevor der Herr am Kreuz seinen letzten Atemzug tat, da sprach er, es ist vollbracht. Sein Leiden hat bewirkt, wozu es geplant war. Das Geplante ist jetzt vollbracht. Er hat es getan. Es war kein Unglück, nicht etwas, das daneben gegangen ist und bei dem dann doch noch etwas Gutes herauskam, so wie manche das glauben. Es hat bewirkt, sein Leiden hat bewirkt, wozu es von dem dreieinigen Gott geplant und durchgeführt wurde. Und weil das Leiden Christi aus Gottes guter Absicht kommt, ist auch unser Leiden, unsere Not, in die Gott uns hier und da kommen lässt, nicht ohne Sinn. Wir mögen den Sinn oft nicht verstehen. Wir mögen den Eindruck haben, dass wir von Gott verlassen sind oder dass er unsere Gebete nicht hört, weil er vorübergehend schweigt. Aber das ist nicht der Fall. Eben weil Christus von Gott verlassen war, weil er die Gottverlassenheit an unserer Stelle getragen hat, sind wir niemals mehr von Gott verlassen. Im Gegenteil, durch sein Leiden sind wir von Gott angenommen, definitiv und für immer. Wenn wir noch in der Sünde wären, müsste sich Gott von uns abwenden. Aber weil Christus sich in seinem Leiden vor uns hinstellte, damit Gottes gerechte Schläge ihn trafen anstatt uns, darum sind wir gerettet und angenommen als Kinder Gottes. Wer zu ihm kommt, den wird er niemals mehr hinausstoßen. Wegen seinem Leiden müssen wir nicht ewig leiden. Was die gerechte Strafe Gottes für unsere Sünde und Rebellion gegen ihn wäre. Unsere Leiden führen nicht wie die seinen zur Verdammung, sondern dahin, dass wir unserem herrlichen Erlöser ähnlich gemacht werden. Und darum schließen wir uns dem Psalm an, im Lobpreis Gottes für das, was er getan hat durch Christus für uns. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er, von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Amen.